Folge 187 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme sind der Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Und der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn die Fortuna in die Abstiegsränge abrutscht? Sie Tune entlassen müssen und Klaus Allofs nicht Dieter Hecking verpflichten kann. Das ist schon ein Problem,
würde ich sagen. Das ist ein Problem, ja. Was macht Thomas Schaaf eigentlich gerade?
Keine Ahnung. In Bremen als Ortsteilbürgermeister sein. So stelle ich mir das vor, dass der irgendwo.
Oder einfach. Ne? Verdienter Bürger der Stadt und so.
Ja, kann sein. Ja, ich habe schon einen Schlüssel überreicht. Aber es daran ist, ne, man muss sich jetzt ein Ding auch mal hochziehen. Und dass Dieter Hecking beim VfL Bochum einsteigt, nachdem die jetzt nur einen Punkt haben, ich musste schon etwas schmunzeln. Und war gleichzeitig ein wenig erleichtert.
Aber das Gute ist ja, Jan, dass man ja auch immer noch die Trumpfkarte in der Hand behält. Direkt. Man kann ja immer noch 7 Tage vor Saisonende Friedhelm Funkel holen. Also da macht man eigentlich alles richtig in Bochum, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, also diese Verbindung zwischen Krefeld und Gelsenkirchen ist jetzt nicht so eine weite Fahrt für Friedhelm. Ne? Vom Tennisplatz kann er dann halt nachmittags das Training noch leiten und dann ist er abends wieder am Tennisplatz. Also das sehe ich auch schon kommen, muss ich sagen.
Ja, also ich glaube, 7 Tage vor Ende der Saison wirst du mit Sicherheit Friedhelm Funkel nicht verpflichten können.
7 Spieltage.
Weil er da nämlich auf jeden Fall schon irgendwo anders unter Vertrag stehen wird. Also da will ich wirklich Geld drauf wetten. Dieses Jahr. Und halt für nächstes eigentlich auch.
Für die nächsten Jahre, bis er nicht mehr unter uns ist. Das ist, wir hoffen natürlich, dass das noch eine ganz viele Jahre sind.
Ja, auf jeden Fall. Also absolut. Ich muss sagen, ich finde das, ich kann mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut vorstellen, irgendwie auch bis in die weite Zukunft hinein, irgendwie mir jedes Jahr irgendwo eine Debatte anhören zu müssen, ob der erste FC Köln jetzt nicht aus der großen Not heraus Friedhelm Funkel verpflichten müsste. Also das gerne noch die nächsten 5 Jahre, wirklich. Also da bin ich offen für.
Ach, Köln ist, glaube ich, auch nur 2 Niederlagen. Von Friedhelm Funkel entfernt wieder. Der war ja auch schon gerüchtet. Und dann haben sie jetzt irgendwie 2 Spiele gewonnen.
Ja, aber also, wer ist das nicht? Selbst die Fortuna ist ja, glaube ich, nur 2 weitere Niederlagen davon entfernt, dass wir uns hier wirklich komplett anfangen, in ganz andere Umstände zu stürzen. Und wir werden ja wahrscheinlich auch heute...
Zwei, ich glaube, also Teile auf Twitter haben ja quasi schon so rituell Selbstmord begangen nach dem Spiel. Und der andere Teil wartet danach, dass man gegen Paderborn noch verliert und dann.
Dann gibt es ja halt nicht dafür sorgen, das wäre dann einfach eine beschissene Länderspielpause und wir würden uns natürlich viele, viele Fragen stellen. Aber ich glaube, das wird noch nicht dafür sorgen, dass man hier grundsätzlich versucht, irgendwelche großen Krisen herbeizureden. Also das muss man ja auch mal sagen. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich die nächsten beiden Spiele verlieren sollte, das sind ja auch noch beides Heimspiele, unglücklicherweise. Dann sehe ich das schon kommen. Aber so weit sind wir ja wirklich noch lange nicht.
Es gibt ja auch noch die 90% Facebook-User, die wir alle nicht kennen. Da ist, glaube ich, die Stimmung schon mal noch ganz anders als in unserer Wohlfühlbubble bei Twitter. Also,
oder hier.
Wir machen noch keinen Abgesang hier.
Nee, es wäre auch schlimm, weil unsere ganzen anderen Folgen sind ja noch on air. Und vor ein paar Wochen konnten wir es kaum erwarten, dass der Vertrag verlängert wird. Also so schnell dürfen wir uns jetzt hier nicht umdrehen, weil man kann ja immer nachhören und uns zitieren, was man so. Ja, genau.
Und das ist eine schöne Überleitung, die der Tim mir baut, weil es sind diverse alte Folgen noch on air, unter anderem auch Folge 142. Robben an der Ostsee, nach einem Spiel gegen Hansa Rostock. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, hier den Service-Gedanken, den der Aus dem Exil-Podcast ja mit sich trägt, aufzunehmen. Denn Thema an diesem Spieltag gegen Hansa Rostock waren vieles, die Fortuna hat gewonnen, aber wir haben auch darüber gesprochen, ob warum Florian Kastenmeier keine Mütze getragen hat. Weil er ja in die tiefstehende Sonne gucken musste im September 2023, Mitte September war das Spiel. Und ich wurde an diese Folge erinnert, weil ich bei The Athletic, diesem Sportjournal, einen Artikel gelesen habe, der mich anteaserte mit, warum tragen Torhüter keine Mützen mehr? Und ich möchte euch die etwas, ich sag mal, schon am Ende schon ein bisschen enttäuschende Annäherung des Artikels an dieses Thema, warum tragen Torhüter keine Mützen mehr, jetzt hier auch nochmal nachschieben, auch wenn es, vielleicht gerade, weil es so im November erinnert einen nochmal daran, dass, wie es ist, wenn man unter der Sonne steht und dann noch eine Mütze tragen muss. Also, wie erklärt The Athletic, dass so, nur noch so wenige Torhüter keine Mütze mehr tragen? Wie gesagt, die Antworten kann man überlegen, ob die einen so zufriedenstellen. Der erste Teil der Antwort geht darauf halt, dass Spieler nun mal mehr sind als nur Spieler, sondern dass sie auch selber Marken sind. Und also man möchte sein Gesicht als Markenzeichen nicht mehr so verdecken. Und das ist Teil des Auftretens, ist eben das Gesicht zu zeigen. Hat mich nur so semi überzeugt, aber kann vielleicht ein Faktor sein, ja, also dass das eine Rolle spielt. Und der zweite Punkt, der aufgemacht wird, eben ehe die sich verlieren in Überlegungen zu Helmen und so weiter und so fort, ist, dass diese Mützen vielleicht gar nicht so einen Vorteil bringen, wie man sich das glauben mag. Da Torhüter berichten davon, dass es im Grunde besser ist, wenn man daran gewöhnt ist, in die Sonne zu gucken permanent, dann können sich die Augen irgendwie daran orientieren, als wenn man halt die Mütze auf hat und geschützt ist und dann plötzlich in die Sonne guckt, weil man den Kopf hebt, zum Beispiel bei einer Flanke, und dann auf einmal diese Sonneneinstrahlung hat. Also dass es vielleicht sogar einen Gewohnheitseffekt hat, in die Sonne zu gucken, und dass die Mütze eben die Sonneneinstrahlung auf die Augen dann halt für den Torwart unkalkulierbarer macht, weswegen halt gewisse Bälle vom Gegner gefährlicher sein können. Das ist der zweite Teil dieser Antwort, warum so viele Torhüter keine Mützen, oder warum weniger Torhüter als früher Mützen tragen. Denn auch das ist wahr, es gibt immer noch Torhüter, die solche Mützen tragen bei entsprechender Sonneneinstrahlung. Ihr könnt mit dieser Information jetzt machen, was ihr wollt. So richtig zufriedengestellt hat es mich nicht. Aber vielleicht kann man darüber nachdenken und mal auch Torwarttrainer oder Torhüter fragen. Also wer Flo Kastenmeier zufällig auf der Straße trifft, einfach mal fragen, was hat das mit der Mütze auf sich? Und ob das nur damit zu tun hat, dass er eine Marke sein will, die Kastenmauer, oder ob er anderweitig Probleme damit hat.
Da sieht man mal, wie lange wir uns selbst auch beschäftigen. Ja.
Ich finde es vor allem stark, dass du das jetzt einflechtest, diese Betrachtung über die Mütze zwischen zwei Flutlichtspielen. Also ich finde, in dieser Folge ist es perfekt aufgehoben.
Ich hätte auch noch dann irgendwie warten können. Jahre hätte ich warten können, bis das Thema nochmal aufkommt. Aber ich habe gedacht, ich habe ihn gerade gelesen, die Information verarbeitet, und manchmal ist so ein Rückblick, ist ja auch nicht schlecht. Und kommt vielleicht auch überraschend. Ja? Leute, die jetzt hier einschalten und vielleicht eher denken, oh, ich muss mir wirklich was zu diesem Preußenspiel angucken, haben jetzt auch was gelernt. Wie ich auch was gelernt habe, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel ich eigentlich gelernt habe oder ob das überhaupt valide ist. Wie gesagt.
Ne? Wir haben 100 Torhüter gefragt, warum tragen sie keine Mütze?
Ja, oder vielleicht wird Flo Kastenmeier zum vierten Mal Vater, weil er ist jetzt zum dritten Mal Vater geworden. Ne? Herzlichen Glückwunsch nochmal am Donnerstag, hat am Freitag direkt gespielt. Und dann kann man ihn vielleicht auf der Geburtsstation fragen. Ja, als Arzt oder Mensch, der auf ihn trifft. Das ist bestimmt eine gute Gelegenheit. Das ist die sehr, sehr schwierige Überleitung, dann doch zu diesem Spiel zu kommen.
Über das ich habe eine hervorragende Überleitung, Jan. Ja, bitte. Weil du jetzt vorhin darüber geredet hast, dass man mit der Mütze ja quasi verhindert, dass man Gesicht zeigt und dass man sein Gesicht zeigt und mit seiner Marke dasteht. Die Überleitung wäre jetzt, was für ein Gesicht hat denn unsere Fortuna am Freitag gegen Preußen gezeigt? Ich fange mal an.
Ja. Ich kann die Frage stellen und selber beantworten, sehr gut,
Moritz. Nö, also es hat mir jetzt so lange gedauert, aber ich muss erstmal so ein bisschen Abbitte leisten, beziehungsweise habe ich auch eigentlich ein Eingangsstatement, was mehr oder weniger euch die Verantwortung für den Rest der Folge übergibt. Denn die Aufstellung war genau die, die ich schon vor zwei Spieltagen gefordert habe, und die kam und ich war sehr glücklich damit. Das hieß vor allem, dass Zimbo eben wieder, also vor allem diese hintere Rochade, ich möchte da rausnehmen, Rossmann / Van Brederode und Vincent Vermey, der natürlich in meiner Vorstellung noch durch den nicht ausgefallenen Kownacki ersetzt werden würde. Aber eben diese Rochade hinten rum wieder zu dem in Anführungszeichen altbewährten, das war eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich muss sagen, ich habe nur die erste Halbzeit sehen können, habe in dieser ersten Halbzeit Teile von dem gesehen, weswegen ich das auch gerne so hätte, oder gehabt hätte, diese Aufstellung eben. Dann muss ich aber sagen, ist es ja anscheinend weiter sehr, sehr schief gegangen, und jetzt bin ich, nachdem meine Forderungen erfüllt wurden und das Ergebnis trotzdem nicht zufriedenstellend war, eigentlich mit meinem Latein am Ende und weiß auch nicht mehr, was ich jetzt noch empfehlen soll.
Der Abstieg ist quasi sicher. Ich möchte kurz aus unserer schon häufig zitierten Gruppe zitieren. Nach Aufstellungsbekanntgabe und der Eloge von Moritz über diese Aufstellung schrieb Lou nur: Das wäre so wichtig, mit der Formation überzeugend spielen und gewinnen zu können. Eieiei. Lou! Ja. Warum hast du das geschrieben und was hast du dir dabei gedacht?
Ja, weil uns doch, glaube ich, allen klar war, dass die Fortuna halt nach den letzten Spielen halt so ein bisschen vielleicht anfing, auf der Suche nach einer neuen Identität oder zurück zu einer alten Identität zu sein, und eben dadurch, dass man halt sich dann dafür entschieden hat, so wieder so ein bisschen auf diese 2023, 2024er Aufstellung umzustellen, eben mit Zimbo wieder hinten rechts und Johannesson, der einen zurückrutscht, und Appelkamp, der wieder auf die 10 geht, wo ihn, glaube ich, einfach sehr, sehr große Teile von uns Fans ja einfach auch gefordert haben, weil wir, glaube ich, wir haben uns das ja alle nicht so richtig erklären können, warum er so wenig gespielt hat. Und es ist ja auch einfach ein Spieler, der, wenn er halt gut in Form ist, uns einfach allen große Freude bereitet. So, ich glaube, wenn man das halt geschafft hätte, eben mit diesem Rückbesinnen auf die alte Fortuna quasi wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen, dann hätte sich halt eben auch so das, was halt die letzten Wochen passiert ist, irgendwie ganz, ganz anders angefühlt. Sondern hätte man irgendwie wieder diese Gewissheit gehabt, okay, es gibt eben diese 0815 Fortuna-Ausrichtung, auf die wir halt irgendwie zurückfallen können und die uns dann wieder Stabilität verleiht. Man kann halt Zimbo endlich wieder auf seine Position hinten rechts schieben. Appelkamp hat endlich wieder einen Platz in der Elf, was super, super wichtig ist, weil wenn man sich halt die letzten Wochen anschaut, dann sieht man ja, wie unglaublich verwaist der Zehnerraum der Fortuna ist, dass halt eigentlich alle Angriffe nur über die Flügel laufen. Und das hätte, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir dann eben gesagt hätten, okay, man hat jetzt halt eine Phase gehabt, wo halt die Ergebnisse nicht so ganz gestimmt haben, wo man eben auch viele Gegentore bekommen hat, aber wo wir jedes Mal auch viele Chancen rausgespielt haben. Und man muss jetzt halt irgendwie nicht alles in Frage stellen, aber dadurch, dass man halt dass man jetzt eben dieses Spiel auch verloren hat und eben auch mit diesem mit diesem Zurückrutschen zu dem Altbewährten, dass das eben auch nicht geholfen hat, halt quasi diese Ergebniskrise aufzuhalten, stehen wir doch jetzt eigentlich an einem Punkt, und das hat Moritz jetzt ja eben auch schon so ein bisschen angerissen, dass wir uns wahrscheinlich jetzt während der Spielbesprechung und wahrscheinlich aber auch vor allen Dingen hinterher, glaube ich, irgendwie fragen müssen, was jetzt? So, sind wir wirklich in der richtigen Identitätskrise angekommen? Ist es nicht mehr nur eben eine Ergebniskrise, sondern müssen wir uns jetzt halt wirklich fragen, ob man halt viel verändern muss, ob man noch weiteres verändern muss? Und das ist halt wirklich keine gute Sache für Anfang November.
Ich möchte das ein bisschen relativieren, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube, dass man jetzt in die tabellarischen Sphären gerade abgleitet. Auch wenn man natürlich zwei Niederlagen in Folge geschluckt hat und das mit Sicherheit an der Mannschaft nagt und mit Sicherheit auch was mit dem Selbstvertrauen macht, in die man nach den gezeigten Leistungen in der bisherigen Saison auch hingehört. Also man hat ja auch Spiele auswärts gewonnen. Zum Beispiel das Spiel in Fürth, wo man sagt, gut, irgendwann dreht sich das Ganze vielleicht und man verliert dann halt ein Spiel, was man nicht verlieren muss. So habe ich das Spiel in Münster gesehen. Und von daher, ich glaube, das Wichtige ist, den Kopf frei zu bekommen und sich jetzt nicht so runterziehen zu lassen, weil man zweimal hintereinander verloren hat. Denn so unendlich schlecht war jetzt das Spiel gegen Preußen Münster auch nicht. Und gegen die Vereine, gegen die man ab und an jetzt schon gespielt hat oder so, so ein HSV oder so, wo man dann 3-0 verliert und eigentlich das bessere Team war.
Naja, besser weiß ich nicht.
Aber oder auf Augenhöhe war, aber das sind halt auch Mannschaften, die ich möglicherweise vom gesamten Kader als Stärke einschätze. So, ich möchte mich jetzt nicht nur darauf berufen, wo ich vor der Saison Fortuna irgendwie in unserem Tippspiel getippt habe, denn das ist ein Wort, was ich eigentlich in diesem Podcast gar nicht mehr fallen lassen will. Bin ja mittlerweile fast aus den Top 50 rausgefallen, aber ich glaube, da bereinigt sich jetzt ein bisschen was, was ich bisher von der Fortuna in dieser Saison gesehen hat, ist auch nicht würdig eines Tabellenführers, wenn man mal so den Schnitt nimmt.
Doch, das sehe ich ein bisschen anders, weil ich glaube, die zweite Liga anders einschätze vielleicht. Mhm. Aber ich will aber eigentlich genauso wie du auch das, was Lou gesagt hat, etwas relativieren. Also ich würde auch sagen, klar, es sind zwei Niederlagen, es ist aber auch jetzt nicht total dramatisch, eigentlich zwei Niederlagen zu verlieren. So im luftleeren Raum. Das Kaiserslautern-Spiel haben wir, glaube ich, gut besprochen. Da hätte die Fortuna halt auch locker gewinnen können. Das heißt locker, mit einer haben eine gute Leistung gebracht und kassieren dann innerhalb von kurzer Zeit halt, geben das Spiel aus der Hand, passiert mal. Und ich würde auch sagen, solche Spiele wie gegen Preußen Münster passieren. Die passieren sogar in der ersten Liga, die passieren aber vor allem in der zweiten Liga. Preußen Münster hat einfach extrem gut verteidigt, hätte es, glaube ich, mit so wie sie da aufgestellt waren und wie sie gespielt haben, sehr vielen Mannschaften in der zweiten Liga es schwer gemacht. Und wenn es ein Pokalspiel gewesen wäre, hätten sich, glaube ich, auch einige Erstligisten schwerer getan. Die Fortuna, ich würde auch sagen, es war ja nicht alles schlecht, darüber können wir gleich nochmal reden. Trotzdem hat Preußen Münster dieses Spiel halt verdient 1-0 gewonnen. Wir hätten vielleicht sogar 2-0 gewinnen können. Was ich aber interessanter finde, ist, dass ich dieses Gefühl, das Lou beschreibt, ja, also, oder auch was Moritz gesagt hat, von wegen, ja, ich weiß jetzt auch nicht weiter, dieses Gefühl, das wir ja auch in der Halbzeit dann hatten, von wegen, oh, das könnte jetzt ein ganz, ganz wichtiges, entscheidendes Spiel sein, wenn man halt das nicht irgendwie noch gedreht bekommt oder wenn man es gedreht bekommt, dann könnte das was aussagen oder wenn es so weit bleibt, dem 1-0, dann ist das auch eine Aussage für die Saison. Also eine gewisse Grundnervosität, die sich da entwickelt hat während des Spiels, das finde ich eigentlich interessant. Ja, also woher kommt das, dass man so unruhig wird? Kommt das nur daher, weil man halt gegen Preußen Münster spielt oder weil man halt eben der Fortuna in den ersten 10 Spielen davor, wie das Tim ja quasi jetzt gesagt hat, nicht ganz getraut hat und den Punkten oder dass einem klar war, dass man da so ein bisschen überperformt punkttechnisch und man jetzt Angst hat, dass man, wie weit man denn jetzt fällt. Also dass man nach wie vor, auch wenn es der 11. Spieltag ist, noch kein richtiges Gefühl dafür hat oder zu haben scheint, was die Fortuna eigentlich für eine Mannschaft ist und was sie ich sehe das anders. Ich glaube, die Fortuna ist halt einfach eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Es ist aber eine sehr, sehr breite Spitze. Also es gibt irgendwie 6, 7 Mannschaften, zu denen die Fortuna gehört. Und es kann innerhalb von kurzer Zeit sein, dass du eben auf Platz 7, 8 rutschst, weil die anderen Mannschaften eben auch performen oder eben auch nicht, weil die Fortuna ist immer noch Dritter. Ja.
Man hat immer noch 15 Auswärtspunkte geholt aus den 6 Auswärtsspielen bisher. Also Auch das sollte man nicht unerwähnt lassen, auch wenn das natürlich, ja, man auch dann wieder gucken muss, gegen wen hat man gespielt und so weiter. Ich weiß, man kann das relativieren, aber trotz allem, so ein Spiel ist halt mal drin und jetzt müssen wir noch gucken, woran es gelegen hat, dass die Fortuna dieses Spiel verloren hat. Also mit Sicherheit an einer exquisiten Abwehrleistung von Preußen Münster, wie das Jan schon gesagt hat. Aber warum hat man diesen Abwehrriegel von Preußen Münster eigentlich nicht nachhaltig knacken können?
Ja, also ich glaube, ein ganz großer Teil ist ja mit Sicherheit, dass die Fortuna diese Saison ja wirklich jetzt nicht die allerbeste, glaube ich, darin ist, halt tiefstehende Mannschaften zu knacken. Und da ist halt eben vor allen Dingen das Zentrum halt ein Problem. Und da hat man jetzt sich natürlich irgendwie auch drauf eingestellt und halt eben auch, glaube ich, schon kommen sehen, was das für eine Art von Spiel wird. Also hat man halt Appelkamp reingeholt. Hat es ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit ab und zu mal schon auch geschafft, irgendwie mal das zu zeigen oder anzudeuten, was er kann, aber eben sehr häufig auch nicht. Und in der zweiten Hälfte war das dann ja irgendwie sehr, sehr wenig, ehrlicherweise. Man hat Van Brederode reingenommen gegen Rossmann, finde ich auch jetzt erstmal eine verständliche Lösung gewesen, da man einfach davon ausgegangen ist, dass halt Rossmann nicht genug ins Tempo kommen wird und man wahrscheinlich viel, viel mehr darauf angewiesen sein wird, dass eben Van Brederode diese Dribblings gewinnt, teilweise vielleicht auch mal ein Dribbling gewinnt, wenn er gedoppelt wird. Und auch das ist eigentlich viel zu wenig passiert über das ganze Spiel. Trotzdem, finde ich, kann man aber auch sagen, dass die Fortuna das ja eigentlich nichtsdestotrotz gar nicht so schlecht gemacht hat. Also es war jetzt natürlich kein hervorragendes Spiel, aber am Ende gehst du ja eigentlich aus dem Spiel raus und hast zumindest in der Summe mehr Chancen und auch mehr gute Chancen als Münster gehabt, auch wenn vielleicht dann die Qualität bei Münster aufgrund dieser einen Chance, wo halt da direkt nach der Halbzeit einfach mal der gesamte Abwehrriegel komplett kollabiert, vielleicht dann irgendwie nochmal ein bisschen höher gewesen ist. Aber eigentlich ist das ja ein Spiel, dass du wirklich nicht verlieren musst so, und dass du halt einfach gewinnen kannst. Und deswegen würde ich auch da euch komplett zustimmen, dass halt so ein Spiel absolut passieren kann. Das war jetzt keine Katastrophe. Es geht eigentlich nur um den Kontext halt zu den restlichen Wochen davor.
Aber vielleicht sollten wir, ich glaube, das ist so ein Spiel, wo es tatsächlich Sinn macht, die Halbzeit auch als Zäsur zu nehmen, weil so in meiner Erinnerung an dieses Spiel waren diese beiden Halbzeiten eben vielleicht auch mit dem, wie das Spiel dann aufgeladen war, nachdem man zurücklag zur Halbzeit, auch irgendwie unterschiedlich, was das Erwartungsmanagement anging. Also zumindest, ich würde auch sagen, Lou, vieles, oder halt was auch Moritz gesagt hat am Anfang, in der ersten Halbzeit, es hat ein bisschen gebraucht, bis man reinkam. Ich finde es interessant, ich würde dir schon teilweise recht geben, Lou, dass du meinst, es liegt halt sehr viel an dem zentralen Mittelfeld, aber wenn wir uns die letzten Jahre der Fortuna angucken, dann ist das ja auch nur immer ein Aspekt des Offensivspiels. Und gerade bei Tune-Fußball geht es viel über die Außen. Und ein Grund, warum ist halt weder in der ersten und dann auch teilweise lange Zeit in der zweiten Halbzeit nicht so viel passiert ist, dass diese Außen halt exzellent von Preußen Münster herausgenommen worden sind, beziehungsweise dass halt die Spieler halt auch ihre Stärken nicht einbringen konnten, vielleicht weil sie auch nicht den besten Tag hatten. Aber Felix Klaus, Zimmermann, dieses sonst immer so starke, die starke rechte Seite, wenig eine Rolle gespielt, hat wenig Akzente setzen können, also und quasi als Initiator zu sehen sein, ja, also dass man von rechts auch Sachen initiiert und auf links ähnlich. Und ich glaube, vielleicht ist das etwas, worauf Moritz anspielt, wenn es zu Chancen kam in dieser ersten Halbzeit, so bis zu dem Tor und ein bisschen, ne, dann waren das Bälle, die durch die Mitte gingen und dann vielleicht nach außen gingen. Und deshalb stimmt es halt auch, dass viele Probleme, die Fortuna hatte, an dieser Mitte lagen. Aber man hat eben gesehen, dass da halt, wenn da halt mehr geklappt hätte, dann hätte auch mehr gehen können. Dann hätte man Münster noch mehr unter Probleme stellen können. Denn es ging ja was, ja. Und das ist ja auch etwas, wenn du halt durch die Mitte Sachen kreieren kannst, wenn es auch nicht viele waren, gegen eine tiefstehende Mannschaft, dann ist es ja ein Indikator dafür, dass da halt, wenn man noch mehr tut, dass da noch mehr gehen würde. Und ich würde halt sagen, ich habe irgendwann mal geschrieben, so, man kann leider Johannesson nicht klonen. oder man sollte ihn klonen, weil er hat ein überragendes Spiel gemacht. Und bei den beiden anderen ist es halt schwieriger, wobei ich da als alter Schitter-Appelkamp-Apologet ihn so ein bisschen rausnehmen, also nicht rausnehmen würde, aber natürlich ist er halt der Letzte in der Verwertungskette. Und die größeren Probleme sehe ich halt, wenn man sich dieses Mittelfeld, so wie es halt in der ersten Halbzeit gespielt hat, bei Giovanni Arc, der halt auch mal Bälle gespielt hat durch die Mitte, die auch mal gut waren, aber der insgesamt viel zu wenig initiiert hat. Und das ist vielleicht auch eine Überfrachtung für ihn, das, diese Aufgabe zu haben, aber eigentlich wäre es seine Aufgabe gewesen, noch mehr Bälle zu initiieren, als er gemacht hat. Er hat ja schon auch noch Bälle nach vorne gespielt, ne, und so weiter und so fort. Aber dafür, dass er eigentlich der Aufbauspieler war und sich da immer reingefallen hat lassen in die Viererkette, war das zu wenig.
Das sehe ich auch ähnlich, Jan. Und vor allem, ich bin ja auch ich musste dann in der Halbzeit los und konnte dann nichts sehen. Das heißt, ich bin eigentlich auch mit ungefähr dem, was du gerade beschrieben hast, Jan, mit diesem Gefühl, naja, das geht was und wenn man jetzt noch mehr macht, dann könnte vielleicht auch noch mehr gehen. Das war schon so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte, als ich alle Geräte ausgeschaltet habe. Und ich glaube, es einfach schon so ein paar Sachen doch ganz gut geklappt haben in den Ansätzen. Es ist zu wenig kreiert worden, auf jeden Fall. Und was aber gut geklappt hat, häufig, war dieses harte Pressing der Preußen mit relativ gut funktionierendem Kurzpassspiel, immer ziemlich spitz auf Knopf, ne? Also auch sehr schnell die Bälle weiterleiten müssen, weil Preußen, wie gesagt, sehr, sehr hart gepresst hat und sehr, sehr schnell angerannt kam jedes Mal an den Ballführenden. Und da hat man nicht so viele Bälle verloren. Man hat es nur nicht geschafft, sie dann wirklich gefährlich in den Strafraum zu bringen, weil dann die Münsteraner auch schnell wieder hinter dem Ball waren. Aber so ein bisschen war ja wahrscheinlich schon auch die Idee, dass man durchs Zentrum eben auch immer wieder diese Verlagerung spielen kann. Das heißt, von der linken übers Zentrum auf die rechte Seite etc., um eben zu gucken, wo ist jetzt gerade Platz, weil Münster natürlich auch die Räume sehr, sehr eng gemacht hat. Das muss man wirklich sagen, die haben es sehr gut gemacht. Und ja, ich denke, dass da schon einigermaßen viel funktioniert hat und da ist dann so ein Gegentor, da können wir ja gleich vielleicht als einmal Einzelszene können wir darüber sprechen, das dann auch irgendwie mal passieren kann, wenn auch in der Form natürlich nicht passieren darf. Genau, deswegen war ich, glaube ich, zur Halbzeit gar nicht so negativ gestimmt wie jetzt nach dem Spiel, weil ich dachte, ach ja, da kann schon noch was gehen, weil es gibt Sachen, die funktionieren und es gibt Sachen, es werden nicht die langen Bälle auf Klaus gespielt, der dann so tun muss, als wäre er Jonah Niemitz, der er nicht ist und so, ne? Weil das auch, wie vorhin schon gesagt wurde, überhaupt nicht die Spielanlage sein konnte, weil klar war, dass Preußen wahrscheinlich sehr tief stehen würde und man das Tempo weder von Niemitz noch von Rossmann irgendwie voll ausspielen können würde. Deswegen hat man sich da schon was überlegt und ich finde, das hat mit Abstrichen auch ganz gut geklappt.
Ja, und gerade auf die rechte Seite würde ich halt so ein bisschen freisprechen davon, dass wir jetzt zu viel von denen erwarten. Das war jetzt das erste Spiel, wo Zimmermann halt wieder richtig zurückgerückt ist. Wenn man das jetzt wieder ein paar Spiele weiter so durchziehen sollte, so, dann können wir da natürlich, glaube ich, mehr erwarten. Aber gerade wenn es dann da um so Details geht, dann geht es ja ganz viel einfach um Timing und um Flow und dass die dich jetzt irgendwie erstmal wieder ein bisschen einspielen müssen, ist, glaube ich, absolut okay. Und ja, wir kommen natürlich dann immer wieder zu dem Punkt, dass dann halt der Rechte auf der Doppel-6, der die beiden dann unterstützt, ist halt Giovanni Haag. Und das ist natürlich einfach noch nicht so auf dem Niveau, dass wir uns wünschen würden mit und natürlich auch gegen den Ball, aber vor allem im Aufbau halt eben auch mit dem Ball. Und und auch André Hoffmann auf der Seite ist ja keiner, der dann halt irgendwie mal wirklich einen guten linienbrechenden Pass spielen kann. So, ne? Also das kommt ja nicht von ungefähr, dass er immer noch der Spieler mit der besten Passgenauigkeit in der zweiten Liga ist, weil er halt einfach die ganzen einfachen Sicherheitspässe spielt, was er halt richtig gut macht. So. Also das ist unglaublich viel wert, dass der halt super wenig anbrennt, auf jeden Fall. Aber das sorgt eben nicht dafür, dass eben aus dieser Spielhälfte besonders viel kreiert wird.
Und das sagt man bei einem Spiel, wo Hoffmann 3 Tore hätte machen können. Er hätte die Chance dazu nicht kreiert, aber er hätte sie machen können. Aber gut.
Auf jeden Fall.
Das ist aber ein anderes Thema und nicht das, was du angesprochen hast, Lou. Aber ich will es hier schon mal reingeschmissen haben. Ja, also es ist natürlich, es war ein mühseliges, krampfhaftes Spiel und da war ich vielleicht auch irgendwie naiv zu glauben, dass das nicht so sein würde. Und für Münster passiert das alles so, wie es passieren muss. Ne? Also sie machen dann auch relativ früh dann das Tor, 23. Minute, 24. Minute oder 26. Na, meine eigenen Notizen zu lesen, ist dann schon auch schwierig. Aber irgendwo in diesem Zeitrahmen ist es passiert.
Ja, 26.
Naja, wo die Fortuna sehr unsortiert ist hinten. Vielleicht müssen wir das tatsächlich ein bisschen auseinanderklamüsern, wenn ihr dazu Lust habt oder auch nicht. Alle haben viel zu viel Zeit und Platz. Das, so kann man es auch zusammenfassen. Wenn man's
ja, also als erstes lässt sich von seinem Gegenspieler, der dann später auch einköpft, nämlich der Horst, der da mitläuft, erstmal Joa mit in die Mitte ziehen. Dadurch ist draußen viel zu viel Platz und es müssen beide Innenverteidiger nach außen rücken. Und trotzdem kann Ter Horst halt im Rücken von Emma sich den Platz verschaffen, den er dann zum Einköpfen braucht. Also wenn er da hinterher geht und die Seite aufmacht, muss Emma auch näher an Ter Horst dranbleiben, meiner Meinung nach.
Ja, und André Hoffmann scheint irgendwie schon zu ahnen, dass Emma da irgendwie seine Probleme mit haben wird, eigentlich dann das Zentrum vernünftig zu verteidigen, weil eigentlich ab dem Moment, wo Hoffmann zur linken Abwehrseite ausweichen muss, sieht man, dass er eigentlich nur im Kopf damit beschäftigt ist, wie komme ich am schnellsten wieder zurück auf meine angestammte Innenverteidigerposition im Strafraum. Also zunächst in dem ersten Zweikampf, wo er den Münsteraner halt noch so ein bisschen nach außen halt abdrängt, so, da könnte man auch vielleicht irgendwie schon mal versuchen, nochmal Zugriff zu bekommen. Aber dann vor allen Dingen, als es dann darum geht, die Flanke zu verteidigen, da verteidigt Hoffmann einfach über 2 oder 3 Sekunden einfach überhaupt nichts, sondern er verteidigt nicht die Flanke, er verteidigt keinen Raum, da stehen keine Münsteraner um ihn herum und dann kann halt wirklich völlig ohne irgendeinen Druck halt diese Flanke geschlagen werden. Und ja, Emma hat halt seinen Gegenspieler aus den Augen verloren. Giovanni Haag hat den mittlerweile versucht zu übernehmen, aber kommt dann halt auch überhaupt nicht in diesen Zweikampf rein und so hat dann Ter Horst relativ wenig Probleme, da einzunicken aus kurzer Distanz.
Ja. Das wäre der Fortuna vor 5 Spieltagen nicht passiert, so ein Ding. Irgendwie hat man da das Gefühl, woran es auch immer liegt, dass da Zuteilungen nicht so stimmen. Ja, und von dem Gegentor lässt die Fortuna sich auch so ein bisschen aus der Ruhe bringen. Es wird alles so ein bisschen unrund. Es gibt diesen Appelkamp-Ballverlust tief in der eigenen Hälfte, der einfach nur ein technischer Fehler ist. Und so weiter und so fort. Aber es gibt dann eben aber auch die Gelegenheiten, wo es eben anders laufen kann, ja, wo man diese Geschichte dieses Spieles hätte auch anders erzählen können. Zum Beispiel der 32. Da kam mal wieder so ein Pass von Arc scharf auf Klaus gespielt, der dann halt auch den Platz hatte. Den hat Münster ihm gelassen. Eine gute Flanke und Vermey hat den solche Tore auch schon mal gemacht, ja, und köpft halt leicht daneben. Da kann es auch schon 1-1 stehen, ne? Also.
Ja. Ja, vor allem die dann vergebenen Chancen noch bis zur Halbzeit, die haben, glaube ich, auch dieses bittere, wie weiter nach der Halbzeit, ein bisschen verstärkt, weil man dann durchaus mit ein bisschen Glück und Können da mit einem 1-1 in die Pause geht. Und ich glaube, dann geht das Spiel auch anders aus. Also, ich meine, da geht es auf jeden Fall anders aus, aber ich meine, dann verliert man.
Ganz steile These. Ganz steile
These. Ich meine, dann verliert man das nicht, wollte ich damit sagen, wenn man mit Unentschieden in die Pause geht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da gibt es nämlich noch dann den Freistoß von Johannesson, wo er tatsächlich, ja, André Hoffmann eine seiner Großchancen serviert und ist zwar auch stark gehalten, aber den kann ja Hoffmann auch mal reinmachen.
Ja, also ist es stark gehalten und ich glaube, der geht auch mal rein. Aber ich glaube, ich frage mich halt, ob dann die Mannschaft in der Halbzeit genauso da saß wie wir und so ein bisschen nervös geworden ist. Also diese innere Ruhe, die wir ihr ja die letzten Wochen attestiert hatten, ob die dann noch so da war, also da kann man ein Fragezeichen hinterstecken, stellen, denn die zweite Halbzeit war wenig souverän einfach. Also
darf ich mal eine kleine Ausfahrt noch nehmen, bevor wir
in die
zweite Hälfte kommen? Und zwar habe ich eine Frage an euch, weil ich mir die halt irgendwie auch über die erste Halbzeit irgendwie relativ lange gestellt habe. Und wie so eine Frage, die halt bisher einfach noch nicht so richtig aufgekommen ist und worüber wir irgendwie auch schon länger nicht mehr geredet haben, weil jetzt natürlich auch einfach über eine sehr, sehr lange Zeit eigentlich ja seit Februar mehr oder weniger ja einfach die Ergebnisse gestimmt haben. Und zwar fehlt der Mannschaft, oder also es fehlt mit Sicherheit, es fehlt auf jeden Fall, wenn das was Funktionierendes wäre, aber wie wichtig erachtet ihr es, dass der Mannschaft halt in ihrem Arsenal das fehlt, dass man halt eben auch mal situativ ein wirklich scharfes Pressing spielen kann? Weil, also ich finde, man sieht es ja so häufig, dass Gegner das halt gegen die Fortuna nutzen. Also auch Preußen Münster nutzt das ja gerade in den ersten 10 Minuten halt, finde ich sehr stark. Also irgendwie so erst ab der 10., 15. bekommt Fortuna das ja so ein bisschen in den Griff und kriegt irgendwie auch mehr Zugriff dadurch aufs Spiel. Aber gerade auch, wenn man halt eben als so eine Mannschaft wie Fortuna bei so einem Gegner wie Preußen Münster antritt und dann halt zurückliegt, dass man halt eben damit schon früher einfach mehr Druck ausüben kann, aber halt eben auch vielleicht generell auch eben so als Alternative, bevor man zurückliegt, dass du einfach auch ja so ins Spiel reingehen kannst, wenn du gegen eine Mannschaft reingehst, wo du halt ja auch dann während des Spiels halt klar siehst, so, ne, da in der Innenverteidigung und auch beim Torwart ist einfach viel, viel weniger technisches Niveau vorhanden, als es jetzt bei uns ist im Kader. Also die können sich ja auch nicht locker flockig da raus, hinten raus kombinieren, wenn man halt ein vernünftiges, funktionierendes Pressing gegen sie spielt. Aber ich meine, das sieht man dann halt eben auch, das liegt halt einfach überhaupt nicht im Blut der Fortuna. Dadurch, dass jetzt gerade Vincent Vermey auch noch reinkommt, ja irgendwie noch mal weniger, weil das wirklich, glaube ich, eine von den Sachen ist, die ihm halt überhaupt nicht liegen, auch wenn er jetzt das Glück hatte, dass er nach langem mal wieder von Appel dann halt vorne in dem Zweierblock unterstützt werden konnte, der das ja meistens noch am besten macht, dann eben von den Offensivspielern, die Fortuna hat. Aber du spielst ja eigentlich zumindest in der ersten Halbzeit die ganze Zeit ein ganz normales Mittelfeldpressing, wo du halt an der Mittellinie wartest. Und auch das sorgt ja einfach dafür, dass ja eigentlich fast logischerweise so ein Spiel, wenn du halt eben deine Chancen nicht machst, klar, du bekommst immer deine zwei, drei guten Chancen, wenn du da eine oder zwei von machst, dann sagen wir wieder, jo, alles cool, aber wenn du die halt nicht machst und vielleicht dann auch mal hinten unglücklich einen kassierst, dann ist es immer dasselbe Spiel, aber dann versagen wir halt sofort, ja, da ging ja wenig bei der Fortuna, auch wenn eigentlich die Spiele immer gleich sind und immer gleich laufen, weil du einfach gar nicht diese hochfrequentierten Drucksituationen halt raufbeschwören kannst.
Also ich meine, die Fortuna hatte 60% Ballbesitz. Das liegt gegen Preußen Münster, würde ich sagen. Selbst wenn du da das Pressing spielst, wenn du immer Ballbesitz hast oder viel Ballbesitz hast, dann auch in der zweiten Halbzeit, dann presst du ja nicht gegen dich selber. Ne? Ich glaube, das ist ein Punkt. Ich würde aber, glaube ich, das aufnehmen und fragen, ist es so ein... Es liegt vielleicht mit am Pressing oder an sowas, was du beschreibst, Lou. Ist die Fortuna eigentlich so eine Mannschaft, die so einen, ja nicht Rausch, aber sich so in so einen, ja, wir schaffen es, die Drehzahlmesser hochzufahren und eben aus dieser Mittelfeld-Pressing, wir sind kontrolliert und ruhig und machen das alles so ein bisschen abgeklärt, bis wir dann halt natürlich doch umschalten oder halt lange Bälle spielen und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist das ein Punkt, der schafft es eine Fortuna-Mannschaft unter Tune, sich in so eine Art, wir erzwingen das jetzt hier zu reinzuspielen. Ja, also mir kommt jetzt kein anderer Begriff als Rausch in den Sinn, aber wo man merkt, da ist so eine Geilheit darauf, halt das Ding zu drehen. Man pusht, wenn man halt stark dieses Pressing spielt und halt voll drauf geht immer. Das ist natürlich kräftezehrend, aber ich glaube, das macht auch was mit einer Mannschaft, dass es halt so eine Art Ruck kreieren kann. Ja, dass halt das Tempo sich verändert, dass alle ein bisschen härter draufgehen, dass alle so ein bisschen mitziehen. Und vielleicht ist das etwas, was der Mannschaft durch das sonst immer so kontrollierte und ab dem Mittelfeld mal gucken und so abgeht. Was dann ja auch ganz krass fehlt in dieser zweiten Halbzeit. Also es gibt ja wenig Phasen, wo man sich das Gefühl in der zweiten Halbzeit, deshalb wollte ich sie auch so trennen von der ersten Halbzeit, wo man das Gefühl hatte, ey, die Fortuna dreht das jetzt hier. Ja, und es gibt so einen Moment, wo ich gedacht hätte, jetzt müsste man eigentlich in der Lage sein, diesen Drehzahlmoment hochzudrehen. Und das ist nach der 49. Minute. Preußen Münster läuft allein aufs Tor zu. Kastenmeier hält überragend. Das ist der Moment, wenn du da schaffst, Münster unter Druck zu setzen, dann beginnt bei denen, glaube ich, halt das Denken. Dann denken die an die verpasste Chance, das 2-0 nicht gemacht zu haben. Und dann kommt in deren Hinterkopf ganz stark das Gefühl auf, dass sie hier noch was verlieren können. Und das gelingt der Fortuna überhaupt nicht. Und das ist vielleicht eher etwas, wo ich sagen würde, dass die Fortuna das nicht kann, dieses, hochfrequente Pressing hat vielleicht einen Seiteneffekt, dass sie insgesamt es vielleicht nicht schafft, eben so krasse Phasen des Drauf- und Drangehens. Ihr merkt, das Vokabular ist jetzt nicht total zufriedenstellend, was ich beschreiben will, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, vielleicht ist auch das, was du sagen wolltest, Lou, um in solchen Spielen halt nochmal so ein Gefühl, so einen Ruck zu erzeugen, der durch die Mannschaft geht.
Fehlt ein Leader?
Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, das
finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde, es entwickelt sich gerade ehrlicherweise Johannesson gerade zu so einem richtigen Leader. Also natürlich ist das jetzt noch kein Stefan Effenberg, der irgendjemanden in die Bande grätscht und dann irgendwie vier Leute mit den Köpfen zusammenschlägt und über den ganzen Platz schreit. So, das muss auch nicht sein. Da reicht es auch, wenn du halt irgendwie erstmal mit gutem Beispiel vorangehst und das tut halt Johannesson und er ist ja halt trotzdem irgendwie jemand, der glaube ich da irgendwie der da wirklich eben auch das Heft in der Hand hat und es gibt ja auch gerade mit Kastenmeier und mit Hoffmann und eben auch anderen Leuten wie, weiß ich nicht, und auch Zimmermann, also das sind doch wirklich genug Lieder dabei und wäre ich ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Was ich mir vielleicht noch mehr wünschen würde, wäre noch mehr Leading von außen, weil das kann natürlich irgendwie auch sehr daran liegen, wie halt so die Fernsehregie irgendwie immer Sachen einfängt oder wie ich, wenn ich im Stadion bin, irgendwie schaue. Aber gerade finde ich, wenn man das Spiel halt im Fernsehen guckt, da sieht man sehr, sehr viel immer in so kritischen Momenten, wenn es nicht gut läuft in letzter Zeit, Daniel Thun immer mit sehr fragendem Gesicht irgendwo stehen, wie er sich halt irgendwie unten den Bart reibt und irgendwie nicht so richtig weiß, was er tun soll. Den Wechsel, den er dann halt zur 60. Minute vornimmt, finde ich eigentlich total gut. Dass man dann eben genau das macht, was man gegen Lautern auch schon gemacht hat, weil man eben jetzt mehr riskieren möchte, nämlich Rossmann wieder auf die Linksverteidigerposition stellt. Emma, der wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, also wirklich gar nicht aus seinem Formtief rausgekommen ist, geht raus und man stellt dann eben auf Dreierkette um und bringt eben auch noch Pičinović und kommt damit schon, finde ich, auch ab und zu mal in bessere Situationen, zumindest vor dem Strafraum, im Strafraum weiterhin überhaupt gar nicht. aber irgendwie auch mal wieder so ein bisschen, dass halt Tune die Mannschaft so richtig anpeitscht, so das würde ich mir irgendwie mehr wünschen und finde, das hat man jetzt irgendwie ein bisschen wenig gesehen zuletzt.
Ja, also tatsächlich, statt vier Mann in die Bande zu grätschen, spricht dann Kastenmeier nach dem Spiel nur davon, dass er gerne alles kurz und klein schlagen würde. Ich finde das immer schwierig, den potenziell größten Lautsprecher im Tor stehen zu haben. Aber gut.
Die Eins und so weiter, der Mann mit der Mütze. Ne?
Ja.
Da muss mehr Leute
aber
beißen.
Aber tatsächlich.
Kastenmeier, da muss einfach mal den Terhorst wegbeißen. Ja, dann kommt er gar nicht dahin.
Ja. Ja, tatsächlich, das, was Jan gesagt hat, ist auch so mein Eindruck, dass nach dem Preußen Münster den Sack zumachen kann, dass da erstmal so eine Leerlaufphase danach kommt und nicht so ein, jetzt müssen wir im Prinzip genau sie da packen, wo wir sie gerade haben, nämlich bei der vergeigten Vorentscheidung. Das fand ich auch sehr schade, diese Phase danach.
Oder so generell finde ich ja schon, vielleicht jetzt nicht, also vor allem, weil ich die zweite Halbzeit nicht gesehen habe, aber dieses Pressing-Thema finde ich schon auf jeden Fall auch diskussionswürdig, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das eigentlich das aggressive Pressing mit Rufen Hennings damals den Verein verlassen. Und
das kann ja nicht an einem Spieler
liegen. Das ist auf jeden Fall. Bitte?
Das kann ja nicht an einem Spieler liegen. Das ist ja eine Philosophie.
Ja, aber dann hat man halt Rufen Hennings ist sehr viel vorne draufgegangen und hat sehr viel vorne angelaufen. Also sicherlich liegt es nicht daran, dass Rufen Hennings gegangen ist und man gesagt hat, oh, jetzt können wir es nicht mehr spielen, da hast du recht. Aber ich finde, es ist schon bemerkenswert auf jeden Fall, dass man das ja auch wirklich selten versucht. Also ich meine, im eigenen Ballbesitz schiebt man ja sehr viel nach vorne auch, was ja dann auch immer wieder so lustige Szenen wie jetzt in der 49. gegen Münster hervorruft. Aber im gegnerischen Ballbesitz lässt man den Gegner erstmal gewähren und das ist schon auch, ist definitiv so.
Ja, also, weil wir ja irgendwie gerade nochmal über die beiden Halbzeiten gesprochen haben oder du es nochmal angerissen hast, also was mich wirklich auch tierisch ärgert nach diesem Spiel ist, nach einer ersten Halbzeit, wo man 0-1 zurückliegt, aber eigentlich fast alle Chancen auf seiner Seite hat, ist es unglaublich ärgerlich, dass wir bei diesem Spiel am Ende dann doch wieder über Florian Kastenmeier reden müssen und ihn unendlich loben müssen, dass er so lange die Chance auf einen Punkt noch festhält mit Glanzparaden. Also dass man mal von diesem Konter abgesehen, wo man völlig aufgerückt und unsortiert und ein Pannenfestival hat, man lässt einfach Münster dann doch noch zu häufig richtig gefährlich zu Abschlüssen kommen und eigentlich muss man sagen, in der zweiten Halbzeit hat sich Preußen Münster dann erst diesen Sieg verdient und das ist einfach traurig.
Also ich würde das sogar eigentlich, ich will es nicht verneinen, was du gesagt hast, ich würde sagen, in der Theorie bin ich ja bereit, sowas einzukaufen, wenn es halt mit einem Benefit kommt. Aber es gab keinen Benefit. Also die Fortuna hat halt einen zweiten Stürmer gebracht, die hat halt quasi das defensive Konstrukt aufgelockert und hat dadurch halt auch irgendwie Münster die Gelegenheiten gegeben. Aber sie hatte halt nicht den Vorteil oder hat nicht nach vorne viel mehr gemacht. Also sie hat natürlich viele Ecken kreiert. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie einen klaren Gedanken gibt, wie man jetzt in dieser neuen, mit zwei Stürmern da sinnvoll spielen soll. Das ist ein bisschen verpufft, diese Umstellung. Und dieses ja etwas offensiver Spielen hat für die Fortuna-Seite offensiv nichts gebracht, dafür aber halt eben den Nachteil gehabt, wie Tim, du es sagst, dass hinten halt das Lichterloh gebrannt hat zum Teil. Und das kann mal sein, dass es hinten Lichterloh brennt, wenn du halt oben drauf gehst, aber so richtig hat man ja irgendwie dann die eigenen Chancen nicht gehabt, ne, die halt eben dann der Benefit sind, wenn man das halt ein bisschen umstellt. Und da würde ich halt, finde ich es interessant, da bin ich auch bei Lou, dieser erste Wechsel fand ich auch gut, total sinnvoll, das so zu machen. Und dann hat Tune wieder die Courage verlassen. Also er hat ja in der 60. Minute Wechsel, den er dann macht, macht er viel zu spät. Also man sieht doch, dass es nach vorne nicht viel verändert, dass halt Klaus nach wie vor in der Luft hält, dass Van Brederode nicht die Chancen kreieren kann, wie er das halt gegen Kaiserslautern noch gemacht hat, dass man da was anders machen muss. Und er bringt dann relativ spät erst, also er bringt dann halt den Schmidt, aber er bringt dann halt in der 83. erst Nimitz und Lundahl. Und das, ich glaube, zumindest den Nimitz-Wechsel hätte ich mir halt früher gewünscht. Einfach um was anders zu machen, um Preußen-Münster für andere Situationen zu stellen, auch wenn natürlich Nimitz nicht mega viel Platz haben würde. Aber man hat ja mit dem Wechsel gesehen, die letzten 10 Minuten, wenn was ging dann ging es halt über ihn. Und auch das, also wenn man den ersten Wechsel gut und dann aber halt zu lange gewartet und zu lange passiv gewesen.
Für mich ist das auch der absolute Kardinalfehler in der zweiten Halbzeit gewesen. Also irgendwie, auch wenn man sich natürlich von den Spielern, die auf dem Platz gestanden haben, insgesamt viel, viel mehr hätte erwarten können und eben auch erwarten müssen. Aber dass man dann nicht in der, sagen wir mal, 70. Minute Jonathan Niemetz reinbringt, weil ja irgendwie wirklich über die Klaus-Seite halt wenig geht. Und ich meine, wie häufig haben wir es jetzt schon gesehen, dass wenn Jonathan Niemetz in der Woche davor in der Startelf völlig wirkungslos gewesen ist, wenn du ihn die Woche danach als Einwechselspieler bringst, dann ist er halt sofort ein Faktor. Und gerade in so einem Spiel, so das ist wirklich jemand, der immer und verlässlich dafür sorgt, dass halt sein Gegenspieler für eine komplett andere Aufgabe gestellt wird, als er das mit Felix Klaus getan wurde. Und damit haben alle Spieler zu kämpfen, jedes Mal. Wir haben es jetzt so, so, so unglaublich häufig gesehen. Und genau wie du gesagt hast, Jan, es funktioniert in dem Spiel ja auch. Ne? Also auch wenn Jemez da wieder die eine oder andere Ungenauigkeit drin hat und einen Stockfehler, er bekommt dann eben auch auf der Seite halt den Platz für 1-gegen-1-Situationen, schlägt dann da mehrere gefährliche Flanken, unter anderem ja eben dann auch die diesen Fehler vom Münsteraner Torwart halt erzwingt, wo dann in der, weiß ich nicht, 90 plus 7. Minute tief in der Nachspielzeit mit der letzten Chance des Spiels Vincent Vermey eben noch diese Chance hat, die er halt ja auch wirklich, wirklich nicht gut halt abschließt, aber wo er dann einfach ein freies Tor ja fast vor sich hat. Das war eigentlich, also es, auch wenn man mal so durchs Internet gelesen hat zum Beispiel, das war ein Wechsel, der komplett auf der Bank lag, den wirklich alle gefordert haben und der dann halt einfach fast ein bisschen verpufft, einfach wenn man da halt eine Viertelstunde herschenkt, die man ja jetzt halt schon viel früher auf dem Platz hätte haben können.
Ja, und den Wechsel zwischendrin, dass Danny Schmidt für Van Brederode kommt, den hatte niemand auf den Zettel. Dafür hatte Danny Schmidt dann einen Zettel und alle mussten erstmal nachlesen, was heißt denn jetzt dieser Wechsel? So, also das war auch irgendwie eine ganz wilde Sache.
Und hat man dann gesehen, war das so eine ganz komplizierte Neuordnung der gesamten Mannschaft? Ich
hab's ja auch, es war groß genug, um es theoretisch zu sehen, aber die Kamera hat es nicht ganz drauf gekriegt.
Ja, und vor allem auf dem Platz konnte man es kaum sehen, weil 6 Minuten später dann halt Tune schon mit dem Doppelwechsel nachzieht und nochmal neu sortiert. Ja, also wir halten fest, Nimetz kam auf jeden Fall zu spät, hat noch 2 sehr gefährliche Reingaben gespielt und hat dann tatsächlich in der 90 plus 7. Minute die Vorlage geliefert, eigentlich zu einem späten Lucky Punch, womit man dann einen auch nicht ganz unverdienten Punkt mitgenommen hätte. So.
Hat man nicht.
Leider. Hat man nicht.
Dafür hat man die Diskussion an der Backe.
Ja.
Quo vadis fortuna. Ja. Gibt es noch irgendwelche größeren Fragen,
ja,
Erkenntnisse.
Ja, ja, ich möchte noch eine Sache sagen. Ich möchte nochmal on air dem Hörer danken, der uns relativ kurzfristig, da hatten wir leider unseren Freitagabend schon anderweitig, mit Bahnfahrten rund durch die Republik und Ähnlichem verplant, uns relativ kurzfristig noch 2 Karten für das Spiel in Münster angeboten hatte. So im Nachhinein, keine Ahnung, bin ich auch jetzt nicht so traurig.
Support war gut, vielen Dank. Muss man mal sagen. Also das war, die ganze Zeit hat man sie gehört.
Ja, Ja, und
auch gesehen, wurde, das ist ja auch immer schön, ja, wenn Fans auf der Gerade stehen und dann irgendwie auch ordentlich jetzt abfackeln. Das war nett.
Ja, und auch das Spruchband. Und wenn man jetzt einfach sieht, was in dieser Saison alles schon für große Choreos waren, also irgendwie komme ich aus dem Staunen nicht raus, was dieses Jahr da alles an geilem Support produziert wird.
CC. Nun.
Wollen wir dann noch so ein bisschen darüber reden, wie es jetzt mit der Fortuna generell weitergeht? Oder wollen wir das vielleicht irgendwie noch eher ans Ende packen und irgendwie erstmal über Paderborn sprechen?
Also ich glaube ja, um das als Überleitung zu nehmen für das Paderborn-Spiel, Moritz hat ja am Anfang gesagt, er weiß jetzt auch nicht mehr weiter und Ludo hast ja auch eine gewisse Fragen zur Identität gestellt. Noch stellen sich mir diese Fragen nicht. Also, weil es gegen Lautern ein Spiel war, wo ich sehr zufrieden war mit großen Teilen, wie die Fortuna gespielt hat und am Ende heraus nicht mehr. Weil es gegen Münster ein wirklich ungutes Spiel war, was halt einfach, das gibt's halt auch. Ja,
Ich möchte auch kurz vielleicht ein bisschen richtig stellen, was ich genau meinte. Also ich meinte es nicht, insgesamt bin ich mit meinem Latein am Ende, was die Fortuna angeht und jetzt steigen wir ab, sondern dass ich mir gerade nicht besonders gut vorstellen kann, was jetzt die Fortuna tun soll, damit es wieder besser wird und die Ergebnisse stimmen und so. Also das heißt nicht, dass ich das Vertrauen in Daniel Thun und die Mannschaft verliere, dass sie es auch tun. Nur ich mit meinem bescheidenen Halbwissen frage mich halt, was jetzt?
Ja, also ich glaube, das große Fragezeichen hängt so ein bisschen im Zehnerraum auch, ne? Also ich glaube, Shinta Appelkamp hat uns am Freitag nochmal gezeigt, warum in letzter Zeit nicht so viel auf ihn gebaut wurde. Hat er wieder ein unglückliches Spiel gemacht, finde ich. Und ja, da ist so ein bisschen die Frage, wie sich das Mittelfeld, was im letzten Jahr ja einfach das Prunkstück unserer Fortuna war, sich in den nächsten Wochen hinruckelt, finde ich.
Also ich würde das nämlich nicht auf den Zehnerraum, ich würde es halt auf das gesamte zentrale Mittelfeld erweitern. Johannesson, finde ich, steht außer Frage.
Ja.
Der ist ein absoluter Leistungsträger, aber Arc und Appelkamp, das sind große Fragezeichen und es gibt anscheinend keinen X-Faktor, auf den wir warten können. Also von Brederode kann es sein, aber ich bin da skeptisch. Es gibt halt keinen Spieler, keinen Narei, keinen Solis, der aufgrund von seiner eigenen Qualität irgendwie das Spiel in die eine Richtung für die Fortuna drehen kann. Sondern es muss jetzt aus einem Kollektiv herauskommen und es gibt sicherlich, was die Optionen angeht, ne, gegen tiefstehende Mannschaft mit eigenem viel Ballbesitz, da kann einem schon ein bisschen unwohler werden nach den Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat. Das gestehe ich sehr ein. Aber ich würde sagen, jetzt ist, glaube ich, das, was man in der Halbzeit gedacht hat, jetzt kommt so eine richtig entscheidende Phase.
Und so. Dann macht es einen als Fortuna-Fan, der diesen Verein schon ein paar Jahre verfolgt, einem wirklich Bauchschmerz, wenn diese entscheidende Phase genau gegen Preußen Münster zu Hause beginnt. Weil, also, mit Paderborn zu Hause, genau, weitergeht. Unglaublich. Da waren ja in den vergangenen Jahren Spiele dabei, die man am liebsten aus seinem Gedächtnis löschen möchte. Und den Herrn Kwasniok, der ist ja auch nicht der größte Sympathieträger, dass da jetzt Paderborn auf uns zukommt, genau in so einer Phase der Saison, das bereitet mir arge Bauchschmerzen. Aber ich hoffe ja so ein bisschen immer noch darauf, dass der Lou möglicherweise ganz gelassen auf Paderborn schaut, weil die irgendwie in einer Übergangssaison mal wieder feststecken. Ich habe so den Eindruck, letztes Jahr war das auch schon eine Übergangssaison, wenn ich mich richtig an die Gegnervorschau erinnere. Immerhin steht der SC Paderborn jetzt in der Tabelle vor uns, was vielleicht gar nicht schlecht sein kann, ich weiß es nicht, für diese Ausgangssituation. Und es ist am Samstagabend auf jeden Fall kein Mützenspiel und ich finde dann doch auch ein verdientes Topspiel. 2-3.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich ganz gut ausgesucht hat. Und Zweiter gegen Dritter klingt ja wirklich nach einigermaßen was, auch wenn das da, glaube ich, im Augenblick in der zweiten Liga wirklich nicht so super viel aussagen muss, weil das einfach so super eng zusammen ist alles. Und auch das Paderborn in einer, die sich ja eigentlich in einer ewigen Übergangssaison befinden, auch mal wieder mit Platz 2 absolut überperformen. Das, was eigentlich in dem Kader drinstecken sollte, das lockt ja auch ehrlicherweise einem mittlerweile höchstens noch ein müdes Lächeln irgendwie hervor, aber man nimmt das vor allen Dingen einfach erstmal nur so zur Kenntnis. Im Gegensatz zu den letzten Jahren hat sich wirklich auch nicht besonders viel verändert, würde ich sagen. Das ist weiter eine Mannschaft unter Kwasniok, die vor allen Dingen einen Ballbesitzansatz verfolgt. Da ist man auf Nummer 3 in der Liga beim Ballbesitz. Versucht das halt eben auch durchaus mit einem schönen Kurzpassspiel umzusetzen. Da kann man wirklich gut hinschauen. Aber genau wie es halt eben beim letzten Heimspiel gegen Paderborn der Fall war, Anfang letzter Saison, hat eben Paderborn, wenn es sein muss, auch durchaus immer mal schon noch im Arsenal, dass sie eben auch nur mal 90 Minuten einfach umschalten und mauern können oder halt eben große Teile eines Spiels. Was ihnen unglaublich hilft, ist vor allem die hohe Intensität, mit denen sie ihre Spiele bestreiten können. Sie laufen am drittmeisten, laufen am zweitmeisten Sprints und sind bei den intensiven Läufen, also vor allem auch das, was immer für ein Pressing halt spricht, sogar auf Platz 1 in der Liga. Also die werden Fortuna richtig unter Druck setzen können. Und gerade wenn wir uns da, glaube ich, jetzt auch an die Tune-Jahre erinnern, sind ja meistens Mannschaften, die besonders viel laufen können, diejenigen gewesen, die der Fortuna am meisten Probleme bereitet haben. Was ziemlich ähnlich ist dieses Jahr, ist, dass den Paderbornern auch so ein bisschen die Qualität im offensiven Zentrum fehlt. Genau wie der Fortuna ja auch. Deswegen wird sehr viel über die Flügel kreiert und man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass Paderborn entweder ein 3-4-3 spielen wird oder auch ein 3-4-2-1, aber es fehlen da halt jeweils einfach so die Zehnerspieler. Deswegen kann es immer gut sein, dass man schwimmende Stürmer oder sogar Flügelstürmer halt daneben in dieser Rolle hinter der einen Sturmspitze im Zentrum aufstellen wird. Natürlich haben die Paderborner auch schon die ein oder andere Schwäche gezeigt und besonders anfällig nach hinten sind sie in dieser Saison gewesen beim Verteidigen von Standards, generell bei den Duellen in der Luft. Also wenn man wieder wie gegen Münster so viele Ecken erzwingen kann, werden die auch irgendwann einfach mal reinfallen. So, man hatte ja wirklich ja auch diese Gelegenheiten gegen die Münsteraner. Das wird auch irgendwann wieder positiver für die Fortuna ausgehen. Und es gab doch schon eine große Zahl von individuellen Fehlern gegeben. Also da sind die Paderborner wirklich anfällig. Was natürlich auch immer viel damit zu tun hat, dass man oft eine relativ unerfahrene Mannschaft hat, dass man irgendwie einfach es immer wieder schafft, irgendwelche No-Names aus dem Hut zu zaubern, die halt wirklich starke Leistungen bringen. Aber diese Fehleranfälligkeit bleibt halt trotzdem und das haben dann schon auch die ein oder andere Mannschaft in der Saison eben ausnutzen können. Und das wird auch, und auch die Fortuna wird mit Sicherheit die ein oder andere Szene halt bekommen, wenn die Paderborner einmal nicht komplett aufpassen. Außerdem hat es jetzt nicht zuletzt deswegen, weil mit Hoffmeier einer der Innenverteidiger einen Platzverweis bekommen hat am Wochenende, dafür gesorgt, dass halt die Personaldecke gerade in der Verteidigung relativ dünn ist. Aber wie wir ja wissen, dieser Verein schafft es halt immer, das irgendwie auszugleichen. Nur mal als Beispiel, als man zwei Spieltagen mit 2-1 in Köln gewonnen hat, hat man einfach mal mit 4 Teenagern in der Startelf begonnen. davon zwei auf der Doppel-6, werde ich jetzt auch gleich noch zukommen, da die vorzustellen, und hat das dann eben trotzdem 2-1 gewonnen. Das ist schon wirklich eine Sache, die wirklich beeindruckend ist. Zum einen hat er in Köln sein Startelf-Debüt gemacht, und zwar, glaube ich, erst sein zweites Spiel in der zweiten Liga überhaupt, ein 17-Jähriger. Den kann man sich schon mal merken, heißt Luis Engels. Das ist auf der Doppel-6 oder der offensivere Part, auch jemand, der wirklich sehr, sehr viel nach vorne sticht. Hat jetzt, wie gesagt, erst 3 Zweitligaspiele gemacht, aber jetzt eben schon 2 von Anfang an und ist wirklich halt erst 17. Und auch noch ein sehr, sehr lustiger Fun-Fact. Sein Vater ist übrigens der Trainer von Ao Tanaka, wenn er halt gerade mal zwischen 2 Sonnenbankbesuchen Zeit findet. Neben ihm auf der Doppel-6 der defensivere Part ist Santiago Castañeda. Wer letztes Jahr ein bisschen dritte Liga geschaut hat und mal auch auf Duisburg geschaut hat, die sind ja immer nicht so weit von der Fortuna entfernt, war das, glaube ich, einer von 2 oder 3 Spielern, wo man genau wusste, dass die, auch wenn Duisburg absteigt, dass die auf jeden Fall den Weg nach oben machen werden. Und ja, der ist jetzt zu Paderborn gewechselt, hat sich da jetzt auch eben auf dieser defensiveren Sechserposition etabliert, auch erst 19 Jahre alt, und ist zusammen mit Felix Götze auf dem zentralen Part der Innenverteidigerposition, das ist natürlich auch der Bruder von übrigens, sind es halt so die beiden Achsenspieler im Zentrum. Und bei Castañeda würde es mich ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn der wirklich noch einen großen Schritt macht. Auf den habe ich schon so einen kleinen Crush, und ich kann mir gut vorstellen, dass der die WM 2026 für die USA, dass er da durchaus auch spielen könnte. Sage ich jetzt mal voraus. Dann, man muss natürlich immer dann auch vor den Offensivspielern gewarnt sein. Der Torfürst ist immer die erste Option, wenn es darum geht, halt wirklich viel Athletik und Körperlichkeit reinzubringen. Oftmals von der Bank kommt ein Sven Michels, so ein super direkter Spieler mit einem guten Abschluss und einer guten Schnelligkeit. Und der letzte, den ich jetzt irgendwie nochmal empfehlen würde, ist Ilias Ansar, auch erst 19 Jahre alt, deutscher U20-Nationalspieler. Ein bisschen unkonventionell, weil er halt sehr groß ist, aber trotzdem halt eigentlich so ein Dribbler ist und immer so ein bisschen von den Seiten in den Strafraum reinzieht und kaum vom Ball zu trennen, hat dann eben auch einen ordentlichen Abschluss aus schwierigen Lagen heraus. Und ja, da wird man mal wieder alle Kräfte aufbieten müssen, um die Paderborner zu schlagen. Und ich bin super gespannt, was Daniel Thun sich da einfallen lassen wird. Ich glaube, irgendwie jetzt auch so mit je mehr Abstand ich irgendwie zum Münsterspiel jetzt bekomme, dass ich auch, glaube ich, dafür wäre, dass man gar nicht so viel ändern sollte. Weiß aber allerdings nicht, ob man das halt eben auch wirklich so sehen wird im Trainerteam der Fortuna.
Aber was halt das gar nicht so viel ändern, was heißt denn das für Zimmermann zum Beispiel? Also meinst du jetzt gar nicht so viel ändern im Vergleich zu Münster oder gar nicht so viel ändern im Vergleich zum großen Ganzen der letzten Wochen, dann würde ja Zimmermann zum Beispiel ins Mittelfeld rücken. Und wenn Lundahl fit ist, das scheint er ja langsam zu sein, fände ich das keine so schlechte Option. Zimmermann für Arc und dann Lundahl auf rechts.
Ja, ich bin da, ich weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich würde, wenn Lundahl fit ist, würde ich den auf jeden Fall reinbringen. Wie ich dann aber im Mittelfeld dann weiter verfahre, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Das hängt, glaube ich, noch mehr davon ab, ob Appelkamp wirklich im Training auch so viele Aussätze hat, wie jetzt gegen Münster. Also da, wenn er wirklich so drauf ist die ganzen letzten Wochen, und man muss ja ehrlicherweise sagen, seine Kurzeinsätze mit diesen ganzen furchtbaren Ecken zum Beispiel, die er geschlagen hat, und diese technischen Fehler, so, das waren ja nicht einfach nur, das sind ja nicht Fehler, die passieren, weil man schlecht in Form ist, sondern das waren wirklich Sachen, wo man, finde ich, dann hinterher sagen kann, okay, der hat wirklich gerade den Kopf nicht frei. Also das war ja wirklich super deutlich zu sehen. Wenn der wirklich so trainiert, wie er gegen Münster gespielt hat, würde ich Appelkamp sofort wieder rausnehmen. Es tut mir furchtbar leid.
Ja, und Pecinovic von Anfang an, oder was?
Mit 2 Stürmern meinst du dann? Mhm. Boah, das weiß ich nicht. Das würde ich mir nur, also da müsste ich halt irgendwie das auch im Training mal gesehen haben als Trainer und eingeübt haben und sehen, dass das funktioniert. Ansonsten würde ich vielleicht sogar Ja, weiß ich nicht, dann zu so einer ganz oldschool dritter, vierter, fünfter Spieltag-Aufstellung halt zurückgehen und dann halt irgendwie Ark neben Zimmermann stellen, auch wenn ich auch gerade kein großer Freund von Ark bin und Johannes von dann eben wieder nach vorne. Wenn es natürlich irgendwie geht, also ich würde es lieben, wenn man es irgendwie schaffen würde, Rossmann und Van Brederode aufzustellen. Aber das sehe ich eigentlich nur mit einer, das geht eigentlich nur mit einer Dreierkette, so dass du dann ne, dass du dann quasi dasselbe, dass du dann quasi Paderborn spiegeln würdest, dass du 3-4-2-1 spielst.
Aber kann von.
Ne, dass das dann halt irgendwie Rossmann die linke Schiene spielt und du dann eben zwei Spieler offensiv hinter Vermey hast, wovon dann halt einer von Brederode ist, aber wer ist der andere? Und auch ansonsten, glaube ich, hat ja einfach die Mannschaft oft genug gezeigt, dass sie eigentlich sich nicht mit einer Dreierkette nicht so besonders wohl fühlt. Sehe ich eigentlich nicht kommen, auch wenn es wirklich ein bisschen schade ist, weil von Brederode, auch wenn er jetzt gegen Münster mich auch enttäuscht hat, muss ich sagen. Also der hat jetzt kein wirklich schlechtes Spiel gemacht, aber das war eigentlich genau das Spiel, wo man halt, finde ich, sagen musste, okay, du bist halt so ein super starker Einzelkönner und hältst anscheinend auch sehr, sehr viel von dir. Dann zeig's halt mal. Die Mannschaft braucht das gerade mal, dass halt ein Individualist ihr mal so ein bisschen hilft und das hat er halt nicht getan und das ist echt ein bisschen schade gewesen.
Was spricht eigentlich dagegen, wenn man hier gerade rumprobiert und so, einen von den beiden auf rechts zu stellen? So invers.
Also bei Van Brederode macht es, glaube ich, überhaupt keinen Sinn.
Der
Würde
ist
ich jetzt
doch
einfach mal
Rechtsfuß.
sagen. Ja, aber das ist so wie halt
Ja,
Zolles
das
nach
ist.
rechts zu stellen, ne? Und der
Naja.
halt nicht die Klasse wie Zolles. Und du beraubst ihm da halt schon wirklich vieler
Ja,
Stärken.
aber
Und bei
wenn
Rossmann.
du halt beide Stelle invers setzt, dann, ne, dann. Gut, du
Ich
hast halt bei
glaube.
Rossmann dann halt nicht den Flankenlauf.
Ja.
Zum Beispiel, das ist natürlich schwieriger.
Ich glaube, dass
Ja.
man in so einem Spiel jetzt nach diesen zwei Niederlagen, wo wir auch besprochen haben, klar, die zweite Halbzeit gegen Preußen Münster war katastrophal, so man kann das auch 2-0 verlieren. Wenn man ein bisschen Glück hat, spielt man es 1-1. Gegen Kaiserslautern haben wir auch gesagt, da war mehr drin. Also jetzt alles umzustellen und alles rumzuschieben und nochmal, also vor der Länderspielpause sehe ich auch nicht so als das Rezept an.
Ja,
Die Frage.
absolut richtig, gerade weil es jetzt eben auch gegen Paderborn geht, die ja schon auch mit Sicherheit einfach wieder an ihr Leistungsmaximum kommen werden. Und genau wie du sagst, jetzt kommt halt eine Länderspielpause, dann kann man sich vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen neu sammeln, auch wenn wir das hier eigentlich immer erzählen und hoffen, dass man sich in einer Länderspielpause neu sammelt und man kommt eigentlich immer schlechter aus den Länderspielpausen raus, als man halt vorher reingegangen ist. Aber ich finde, die Hoffnung kann man halt gerade, wenn man sich die Formkurve der Fortuna anguckt, schon irgendwie auch haben. Und ja, ich glaube, dass es wirklich am meisten Sinn macht, einfach jetzt nochmal ein stabiles Spiel zu machen, zu gucken, wie viele Punkte da am Ende bei runterfallen. Das ist vielleicht am Ende gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist es, einfach nur nochmal ein stabiles Spiel abzuliefern. Und dann gehst du eben in diese Länderspielpause und guckst halt, wie du halt wieder danach weiterkommst. Ich glaube, so die eine Option, die es natürlich irgendwie noch gäbe, das wäre natürlich die allerallerschönste, aber ich glaube, wir sehen es alle nicht so richtig kommen, ist natürlich diejenige, dass ein Spieler halt jetzt irgendwie zurückkommt, über den wir sehr, sehr lange nicht mehr gesprochen haben, und das ist Marcel Sobotka, weil eigentlich genau dieser Spielertyp ja der Fortuna gerade schon auch fehlt. Also sehr ein Sobotka on top of his game, der halt einfach kommt und sagt, guten Tag, ich bin Marcel Sobotka und ich laufe jetzt diesen Raum zu. Das wäre natürlich hervorragend, wenn man dann eben guten Gewissens Zimmermann halt wieder nach hinten schieben könnte. Und einfach viel, viel mehr Freiheiten halt eben in der Zentrale hätte. Aber ja, das wird eben, glaube ich, einfach auf absehbare Zeit nicht passieren. Und das heißt eben, dass wir eben bei dieser Problematik stehen, dass einfach mehr oder weniger jede Woche Johannesson von den dreien im Mittelfeld der beste Spieler mit dem Ball ist und auch der beste Spieler gegen den Ball ist. Und das wäre schön, wenn sich das halt zumindest ab und zu mal ein bisschen durchmischen würde.
Damit schließt sich der Kreis. Wir sind wieder bei vier Mann in die Bande grätschen.
Ja, das ist nämlich die Frage, die wir ja auch beobachten können. Was macht es mit dem Trainerteam mit Daniel Thun, da er jetzt nun nicht mehr den heißen Atem seines Schattentrainers Dieter Hecking verspürt, der kurz davor steht, den fallenden Daniel Thune zu ersetzen, sondern naja.
Oh, du hast so eine schöne Schleife um die Folge gemacht. Ich muss dich aber leider nochmal kurz unterbrechen. Ich möchte den geneigten Hörer unseres Podcasts nicht ohne dieses Schmankerl aus dem Podcast entlassen, dass bei Paderborn jetzt eine Kombination möglich ist. Wunderschöne Vorlage von Bäuerle auf Bauer. Kühe, Schweine, Paderborn, mehr brauche ich nicht sagen.
wunderschön, Meldung, wirklich ein schöner Abend.
So lassen wir es jetzt stehen. Macht's gut, ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.